SWR 2 Podcast.
Auf ganz unterschiedliche Art und Weise kann man sein Psychopathie-Level irgendwann aufwerten. Also egal, ob über genetische oder über Umweltfaktoren. Ist Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Wir checken einmal die Woche mit euch sonderbare Forschung, worüber wir in der Wissenschaftsredaktion an der Kaffeemaschine gequatscht haben. Und wir sind diese Woche Sina Kürz, Physikerin und Raumfahrtfan.
Und ich bin Julia Nestlin, auch dabei. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und Moderatorin. Wir schauen uns heute 4 Themen an. Und zwar unter anderem ein Ding, was bisher in der Forschung wirklich vernachlässigt wurde, ja, viel zu wenig beachtet wurde, und zwar Einkaufswägen. Wir klären, was wir an Einkaufswägen eigentlich forschen können und warum Einkaufen gehen mit einer Schubkarre statt einem Einkaufswagen ziemlich teuer werden könnte.
Außerdem verraten wir euch, welches Essen ihr in eure Wände packen könnt, in die Wände eurer alten, zugigen Altbauwohnung und damit auch noch eure Energiekosten sparen könnt.
Wir schauen uns eine weit verbreitete Persönlichkeitsstörung von Katzen an.
Und wir klären, wie Betrinken unter Studienbedingungen aussieht und ob wir unseren Alkoholpegel mit Bier oder mit Wein besser kontrollieren können. Let's fucked up, würde ich sagen.
Sina, mach mal mit deinen Händen die Bewegung zu, nee, lass mal gut sein, will ich nicht haben, nee, danke.
Also, dass ich irgendwas ablehne, meinst du?
Ja.
Ja, dann würde ich die Handflächen so nach vorne drücken.
Mhm, du würdest irgendwas wegdrücken, ne?
Genau.
Und das wäre die Bewegung, die du machst, ich will es haben, gib es mir, her damit.
Ja, ich würde sie so, ja, so
zu
an mich
holen,
ziehen. Genau,
ne?
Ach so, die Handflächen in meine Richtung. Ja, richtig.
Genau.
Her damit.
Ja, und Menschen, die alle unsere Muskeln für eine Midi-Klausur zum Beispiel auswendig gelernt haben, die sagen jetzt natürlich, beim Abwehren hast du die Extensormuskeln im Trizeps benutzt, also den Musculus triceps brachii.
Natürlich.
Ja, und deinen Arm gestreckt. Und beim Herholen hast du ein Flexor benutzt, und zwar den Bizeps zum Beispiel, den Musculus biceps brachii.
Das habe ich schon mal gehört. Ja.
Den kenne ich auch.
Ja, das
der wusste ich auch sogar, wo er ist. Und da hast du was zu dir hergeholt und deinen Arm gebeugt. So, warum erzähle ich das? Ne? Wir wissen ja, dass im Supermarkt sowieso super viel Marketing und Nudging, ne? Also uns in irgendwelche Richtungen stupsen, damit wir was kaufen, am Werk ist, und auch ganz viele psychologische verschiedene Tricks angewendet werden.
Mhm.
Aber an eine Sache habe ich da ehrlich gesagt noch nie gedacht, und zwar, dass auch der Einkaufswagen uns zum Kaufen tricksen kann oder nicht.
Also von der Größe her würde ich dann natürlich als erst denken, wenn ich einen riesigen Einkaufswagen habe, dann würde ich natürlich da auch viel mehr kaufen. Aber du meinst was anderes?
Ich meine was anderes. Und zwar, was wir mit unseren Armen dabei machen, das hat ein britisch-österreichisches Forschungsteam untersucht, unter anderem die Uni Innsbruck war da dabei. Die haben geschaut, wie unsere Armhaltung oder welche Muskeln wir eben beim Schieben eines Einkaufswagens benutzen, beeinflusst, wie viel wir einkaufen.
Also du meinst aber jetzt, wie man den Wagen, also, weil wir laufen ja jetzt nicht irgendwie so wild gestikulierend durch den Supermarkt oder ich weiß nicht, wie ich irgendwo drauf zeige, ich kaufe das, also das mache ich meistens nicht, aber du meinst es am Einkaufswagen.
Genau, also es geht tatsächlich darum, ne, nimm mal mental so die Stange und du schiebst sie und dabei Muskel aktivierst du beim klassischen Einkaufswagenmodell, was wir seit 70 Jahren haben, deinen Trizeps, also deinen Muskel, den du auch bei der Bewegung mag ich nicht. Ne,
genau, stimmt, ich schiebe. Ja.
Genau. Mhm. Und dieses mag ich nicht, das kommt wohl tatsächlich bei uns an. Also das ist wohl unser mag ich nicht Muskel, der Trizeps, weil es gibt Studien schon aus den 90ern, die haben gezeigt, dass je nachdem, was für eine Muskelgruppe wir so aktivieren, wir andere hypothetische Kaufentscheidungen treffen. Also ob wir was dann kaufen wollen oder auch nicht. Also so über Muskel Aktivierung assoziieren wir irgendwie Gutes, Schlechtes, wollen wir haben, wollen wir nicht haben. Und das ist dann so eine Muskelerfahrung, die uns wohl mitprägt. Also wahrscheinlich auch so Jäger und Sammler, ne? Sammeln ist gut,
ja.
Hole ich zu mir her, weg will ich nicht haben. Und wenn jetzt ein Einkaufswagen eben die will ich nicht haben Muskeln aktiviert, dann kaufen wir weniger. Und wenn wir aber ein anderes Einkaufswagenmodell benutzen,
aber welches denn? Ich kenne eigentlich nur das mit der Stange vorne, was
zum
man so
Beispiel
sieht.
Eine Schubkarre.
Ach so, wenn wir so einen Einkaufswagen hätten.
Wenn wir so einen Einkaufswagen hätten, oder zum Beispiel auch einen Rollator, ne? Das ist ungefähr die gleiche Griffhaltung,
ja.
Dann schieben wir wohl mehr mit dem Bizeps und dann würden wir mehr einkaufen.
Okay, ja, das klingt, also es klingt erstmal logisch, was du erzählst, aber es klingt auch ein bisschen nach Küchenpsychologie, muss ich sagen.
Ja.
Oder wo hast du das?
Ich habe mir die Studie mal genau angeguckt, weil wir auch erst so dachten, also Moment mal, wie wollen die das denn rausgefunden haben? Die haben gut 2000 Leute beobachtet, die einkaufen gegangen sind in einer durchschnittlichen mitteleuropäischen Stadt. Und knapp 1400 davon haben auch einen Wagen genommen. Und da haben sie eben geschaut, die Leute, was für einen Wagen wählen sie erstmal. Sie haben da verschieden eben zur Auswahl gestellt. Und dann hat so die Kassiererin oder der Kassierer am Ende beobachtet, was für einen Wagen hatten die dann und wie viel Geld haben die ausgegeben. Und das Studiendesign sieht schon ziemlich gut aus. Und da haben sie eben gemerkt, dass die Menschen mit den parallelen Griffen, also Schubkarrengriffen, ne, den Einkaufswagen genutzt haben, auch tatsächlich mehr Geld ausgegeben haben. Finde ich krass.
Das ist krass. Also mich würde natürlich interessieren, du hast gesagt, von 2000 haben 1400 einen Wagen genommen. Mhm. Ne? Ich meine, ich bin eher so eine, die irgendwie mal schnell durchhuscht. Ich habe entweder diesen Korb, der halt entweder viel zu schwer wird irgendwann, sodass ich gar nichts mehr kaufen will, weil ich keinen Bock habe, das Ding bis zur Kasse zu bringen. Oder ich habe halt gar keinen Korb und dann trage ich alles einfach nur so auf meinen Arm, dann kaufe ich noch weniger. Das ist, glaube ich.
Obwohl, da aktivierst du ja deinen Bizeps.
Ach, stimmt, da aktivierst du den Bizeps. Das haben die garantiert nicht mitbedacht, auf gar keinen Fall. Okay, aber das heißt jetzt, alle Supermärkte werden jetzt wahrscheinlich, wenn diese Studie richtig publik wird, durch unseren Podcast natürlich, alle auf einmal so Schubkarren-Einkaufswagen haben.
Wäre natürlich für die, die diese Studie gemacht haben und tatsächlich jetzt einen Prototyp entwickelt haben, sehr lukrativ.
Auf jeden Fall.
Aber sie haben auch gesagt, wahrscheinlich ist für die Supermärkte erstmal anderes prioritär, Digitalisierung. Ist ja auch so eine Baustelle.
Nö, warum? Brauchen wir das? Weiß ich jetzt nicht, was du damit meinst. Und was fange ich jetzt als Käuferin mit der Info an? Das frage ich mich jetzt auch noch.
Also ich würde mir überlegen, dass wenn du zum Beispiel ein neues T-Shirt dringend brauchst, weil du morgen einen Auftritt hast und du musst einkaufen gehen. Ich habe oft das Gefühl, wenn ich dann irgendwo unterwegs bin, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf Einkaufen und gehe dann durch die Läden, habe keine Lust, irgendwas zu nehmen und gehe dann unverrichtete Dinge nach Hause. Da könnte es natürlich helfen, wenn du schön flexend durch den Klamottenladen läufst und dein Bizeps sagst, yes, ich will was einkaufen, gib mir das Gefühl.
Genau,
das
klar.
Das könnte helfen. Nee, aber andersrum.
Selbst ausgetrickst sozusagen.
Selbst ausgetrickst, ganz ernsthaft sagen auch die Studienmacher, dass natürlich jetzt auch rausgekommen ist, dass die Standardwägen eigentlich ein willkommener Helfer dabei sind, dass du vielleicht tendenziell nicht so viel Geld ausgibst. Ne? Also kann man sich auch mal bewusst machen. Und sie sagen aber auch, geben noch weitere Tipps, wie man denn auch noch außerdem sich vor irgendwelchen krassen Intuitions- oder Spontankäufen ablenken kann. Und zwar natürlich eine Liste schreiben, weil tatsächlich irgendwie so zwei Drittel aller Kaufentscheidungen trifft man meistens erst im Supermarkt.
Ja, das ist der Klassiker, ne? Dass man hungrig einkaufen geht und dann kommt man viel zu viel Zeug wieder aus dem Laden raus. Das ist einfach ein Fluch. Ja.
Und was du dann vermutlich auch machst, wenn du zu viel mitnimmst, ist, dass du deinen Blick zu sehr schweifen lässt. Sie empfehlen einen starren Blick und dann wahrscheinlich, keine Ahnung, die wunderschönen Fußbodenfliesen der Supermärkte anzugucken.
Ja, da haben die wahrscheinlich schon vorgesorgt, weil die sind ja meistens echt hässlich und deswegen guckt man wahrscheinlich sofort wieder auf die ganzen Produkte, die so schön aussehen, so bunt und so schöne Schriften. Ja, da haben die sich schon Gedanken gemacht.
Ja, sagt uns doch mal, wie euer Supermarktboden aussieht. Meiner ist so richtig hässlich, so beige irgendwie, glaube ich, bei mir zu Hause.
Das ist auch der, den ich gerade im Kopf habe. Gehen wir vielleicht im selben Supermarkt einkaufen, Julia? Also das ist so ein ekliges Ockergelb oder so, auch noch so schwarz gesprenkelt und dann sieht man noch irgendwie, und so ganz kleine Fliesen sind das irgendwie. Ja, total hässlich. Nee, dann gebe ich lieber Geld aus. Ich habe eine sehr schöne Studie entdeckt, Julia. Britische Wissenschaftler zweier Universitäten in Liverpool haben nach einem bestimmten Fragenkatalog, der aus 46 unterschiedlichen Fragen besteht, das Psychopathie-Level von Katzen bestimmen lassen. Also wie psychopathisch die jeweiligen Katzen sind. Das ist doch was, womit man sich wirklich beschäftigen möchte.
Ja.
Das Problem ist nur, dass man natürlich die psychologischen Standards von Menschen da als Beispiel genommen hat. Ne? Und Überraschung, ich sag jetzt schon, wie das Ergebnis ist. Die meisten Katzen fallen tatsächlich irgendwo in das Psychopathie-Spektrum. Also tatsächlich nach menschlichen Gesichtspunkten sind die meisten Katzen Psychopathen.
Wundert mich nicht, aber viel wichtigere Frage, wie befragt man eine Katze? Ist denn so Tür auf, Eier, Garfield, kommen Sie bitte rein, setzen Sie sich bitte da drüben hin. Ich hätte ein paar Fragen. An sich.
Genau, hier ist ein Stift zum Ausfüllen, danach gibt es noch ein Leckerchen. Nee, stimmt, das hätte ich dazu sagen sollen. Man hat nicht die Katze selber befragt, sondern die KatzenbesitzerInnen wurden befragt. Genau, also denen wurde dieser Fragenkatalog vorgesetzt und die sollten dann eben ausfüllen, wie sehr ihre Katze auf die jeweiligen Fragen passt. Und da gab es zum Beispiel Fragen wie, ob die Katze die erbeutete Maus direkt tötet oder ob sie noch lange damit herumspielt. Du kannst dir vielleicht überlegen, wo es dann Richtung Psychopathie gehen würde. Oder ob die Katze die Nachbarskatzen terrorisiert oder ob sie eher terrorisiert wird. Das ist auch eine sehr psychopathische Eigenschaft anscheinend. Auch eine gute Frage, ob sich die Katze von Bestrafung beeindrucken lässt, also wenn sie irgendwas falsch gemacht hat, oder ob sie immer wieder die Tasse vom Küchentisch schmeißt, egal wie oft man ihr sagt, lass das oder weiß ich nicht was. Und auch eine schöne Frage, miaut ihre Katze laut ohne nennenswerten Grund? Was ich auch wirklich süß finde.
Aber also alle Katzen, die ich kenne, haben, also würden auf alle diese Fragen mit Ja antworten.
Also kennst du viele? Also ich kenne viele Katzen. Ich habe viele Katzen in meinem Freundeskreis.
Psychopathische Katzen?
Nee, aber also die Katze von meiner besten Freundin, für die kann ich immer nur Gutes sagen. Also das ist die liebste Katze der Welt. Meine beste Freundin hat ein Kind bekommen und das, du weißt ja, wie Babys so sind, ne? Die sind ja sehr grob, ne? In ihrem Umgang, und bei Katzen passt das ja nicht so, ne? Und die hat ja immer am Schwanz gezogen oder an den Ohren und so. Und die war immer total lieb und hat einfach nur so nach der Hand geschleckt, die gerade den Katzenschwanz einmal so zusammenquetscht und war immer so miau, miau, aber hat der nie wehgetan. Also die ist total lieb.
Aber vielleicht macht es ja auch das Umfeld aus. Vielleicht ist es ja auch eine ganz entspannte Familie, weil ich könnte mir vorstellen, dass so, die Frage ist ja, wie wird man psychopathisch? Ne? Ist es irgendwie eine genetische Prädisposition auch bei Katzen, oder ist es das Umfeld? Sind es irgendwelche Traumata, die sie dazu machen? Oder also Erziehung, ne? Also
ja, richtig.
Wenn jetzt die Besitzerin den Katalog ausfüllen, sagt das nicht viel mehr über sie selbst aus.
Genau, vielleicht sollten die auch mal den Fragenkatalog durchgehen. Aber stimmt, es sind natürlich unterschiedliche Faktoren. Ne? Also man kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise kann man sein Psychopathie-Level irgendwann aufwerten. Also egal, ob über genetische oder über Umweltfaktoren. Ich finde das auch sehr schwierig alles, muss ich sagen. Ich finde irgendwie lustig, dass man so eine Studie macht, aber Katzen sind ja keine Menschen. Ne? Wir leben natürlich in so einer menschlichen Gesellschaft, da passen Psychopathen nicht so gut rein. Aber vielleicht in Katzengesellschaften sind Psychopathenkatzen halt gerade die Erfolg haben und die gut funktionieren. Also in der Katzenlebensweise.
Vielleicht
sozusagen.
Ist es total überlebenswichtig, alle 2 Tage oder alle 5 Minuten ein Glas Wasser vom Tisch zu schmeißen.
Genau, oder vielleicht ist es auch richtig wichtig, dem Besitzer oder die Besitzerin einfach zu kratzen, kurz nachdem sie einen gestreichelt hat oder so.
Wir verstehen es noch nicht.
Nee, wir verstehen es halt nicht.
Aber also, wie kamen die denn auf diese Studie überhaupt? Also hatte eine von den Studienmacherinnen eine Katze, wo sie dachte, du könntest vielleicht in das Spektrum fallen?
Ich bin mir 100% sicher, dass das auf jeden Fall der Anfang war. Das habe ich nicht gelesen, aber garantiert sind unter diesen WissenschaftlerInnen auch irgendwelche KatzenbesitzerInnen. Und aber was ich nur gelesen habe, ist, dass die auch so ein bisschen durch diesen Fragenkatalog Erkenntnisse über die Beziehung zwischen den BesitzerInnen und ihren Haustieren erfahren wollten. Das ist ja auch irgendwie ganz interessant, was dabei rumkommt.
Mhm. Und konnte man dann irgendwie sehen, wenn eine psychopathische Katze, dass die eine schlechtere Beziehung zu ihrem Mensch hat? Gab es einen Effekt?
Vielleicht hat die Katze eine super Beziehung zu ihrem Mensch, aber der Mensch eine sehr schlechte Beziehung zu seiner
Schade,
Katze.
Schade, dass wir die Katzen nicht befragen konnten.
Eben, die hätte ich natürlich lieber befragt. Ja. Vielleicht gibt es auch irgendwie eine andere Möglichkeit, sowas herauszufinden, habe ich mich auch gefragt, weil ich weiß nicht, ist so ein Fragenkatalog, das auch ganz interessant ist, eigentlich sehr ähnlich, wie man das bei Menschen auch diagnostiziert. Da gibt es nämlich auch so eine sogenannte Psychopathie-Checkliste. Das ist auch so ein Fragenkatalog, der von einem kanadischen Kriminalpsychologen Robert DeHare entwickelt wurde, und der hat sich sehr viel mit dieser Persönlichkeitsstörung beschäftigt in seiner Karriere. Der hat unter anderem ein sehr gutes Zitat gedroppt. Psychopathen rauben keine Bank aus, sie werden Bankenvorstand.
Das passt ja auch irgendwie super, ne?
Super,
also Menschen mit der Störung, die, wenn sie jetzt nicht kriminell werden, die suchen sich ja bestimmt auch bestimmte Berufe aus, in denen sie irgendwie dann besonders viel Einfluss oder Macht haben.
Das stimmt. Unter anderem Geschäftsleitung ist wohl, also ist tatsächlich ein Beruf, in den solche Menschen dann eher abdriften, oder Rechtspflege. Und liebe Julia, auch die Medien. Auch die Medien sind ein großes Ziel von vielen Psychopathen, leider.
Ich wusste es.
Ich wusste es auch.
Wenn ihr es auch wusstet oder wenn eure Katze euch auch viel zu sagen hat, ihr könnt uns gerne übrigens eure Sprachnachrichten an uns schicken, an faktab@swr2.de per Mail. Wir freuen uns immer über eure Sprachnachrichten.
Wir freuen uns auch über Katzenvideos.
Katzenvideos sind auch okay. Videos immer. Von euch sind auch okay, wenn ihr euch uns erzählen wollt, was ihr besonders cool am Podcast findet oder ob ihr ein Thema habt, über das wir unbedingt mal sprechen sollten. Und ansonsten, ne, auch lasst uns gerne eine Bewertung da, wo auch immer ihr gerade den Podcast hört. Schickt den Podcast an eure beste Freundin, die eine Katze hat.
Und sagt ihr, ich wusste es immer über deine Katze.
Vielleicht wollt ihr damit ja auch was mitteilen.
Julia, ich bin ja ein sehr großer Fan von Werkstoffforschung.
Habe ich letzte Folge gehört.
Genau, die treuen Hörer, die werden das gehört haben. Ich habe das nämlich schon einmal gesagt.
Ich bin eine treue Hörerin.
Genau, mein Lieblingswerkstoff, den habe ich aber jetzt auch endgültig gefunden. Es ist nicht Carbon, es ist nicht Titan. An der Uni Göttingen hat nämlich eine Arbeitsgruppe um den Forstwissenschaftler Professor Alireza Karasipur einen neuen Dämmstoff entwickelt, mit dem sich Häuser perfekt abdämmen lassen. Und der ist aus Popcorn-Granulat. Ist das nicht toll?
Keep it simple, Popcorn, warum
ja,
nicht?
Ja, ohne Spaß. Dämmstoffe sind ja unglaublich wichtig für Häuserbau zum Beispiel, weil man dadurch Heizkosten reduzieren kann und auch noch der Umwelt was Gutes tun kann. Dann wird nämlich der CO2-Ausstoß um einiges weniger. Und bis jetzt bestehen ja diese meisten Dämmstoffe, ich weiß nicht, das sind immer irgendwelche Kunststoffe oder diese Mineralwolle, dieses eklige gelbe Zeug.
Oh, das kratzt immer.
Ja, das ist ganz eklig. 90% dieser Produkte bestehen daraus und natürlich möchten wir lieber mehr nachwachsende, natürliche Rohstoffe haben. Und also ich finde, Popcorn ist die beste Idee des Jahres.
Auf jeden Fall. Also der Geruch auch.
Ja.
Dann allgemein Popcorn. Es kann nie genug Popcorn geben.
Ja.
Aber wie sieht das aus? Also ich stelle mir jetzt gerade so vor, ne, wie wenn ich zu Hause Popcorn habe oder im Kino und das dann irgendwie so an meine Wand vielleicht zusammengeklebt.
Ja, genau. Es ist so ein Granulat. Ne?
Kein ganzes Popcorn.
Nee, es ist kein ganzes Popcorn. Also die nehmen halt diese, es sind ja bestimmte Maiskörner. Ne? Also nicht jeder Mais ist ja automatisch Popcorn-Mais. Und diese Maiskörner, die werden halt erstmal so zerkleinert, dass es so ein Granulat wird, ne, also so pulverig. Und dann wird das Ganze zusammengepappt. Ne? Also kannst du dir so ein bisschen wie Sperrholz vorstellen oder so. Ne? Also es wird mit einem Leim und mit Maisstärke nochmal zusammengepappt und dann hat man eben wirklich so eine goldgelbe Popcorn. Dämmplatte.
Wäre es nicht voll die Idee, wenn du sagst, dieses Granulat, also das ist doch auch immer das, was dann unten im Kino in der Tüte übrig bleibt,
ja,
oder?
Ja, genau das ist es. Also es sieht wirklich auch so ein bisschen so aus, ne? Ich habe das nie aufgegessen, muss ich zu meinem Schuldbewusstsein
sagen. Ich auch nicht, aber vielleicht wäre das ja die Idee, eine Kooperation mit Kinos anstellen.
Gute Idee.
Ich meine, am Tag 5 Filme mit jetzt vielleicht 100, 150 Leuten. Jeder lässt 40 Gramm Popcorn-Granulat unten übrig.
Hast du noch Popcorn? Nee, ich habe nur noch das Granulat unten in der Tüte. Nee, da möchte ich nichts von, sorry. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, in dem Dämmstoff, den die entwickelt haben, ist allerdings nicht jetzt Butter und Öl und auch kein Zucker oder so. Oder
nicht vorgesehen.
Isst du lieber salzig oder süßes Popcorn?
Mischung.
Nein, du bist ja eine ganz wilde.
Ich bin eine ganz wilde, ja.
Aber Kooperation mit Kino finde ich eigentlich ganz gut, ja.
Können wir mal vorschlagen.
Es ist ganz cool, weil, also ich kann es mir auch gut vorstellen, weil Popcorn isoliert gut, sowohl thermisch als auch Schalldämmung, finde ich. Das ist ja auch das Praktische an Popcorn im Kino, muss man dazu sagen. Ne?
Dass es so leise ist.
Genau, man kann es leise essen, geht damit nicht allen anderen auf den Sack, das ist eigentlich ganz cool. Und es ist natürlich abbaubar, das ist natürlich das Beste. Also entweder man wirft die Dämmplatte, wenn das Haus abgerissen wird, einfach auf den Kompost und ist nach ein paar Wochen weg. Oder man macht es einfach neu, zerkleinert es wieder, macht eine neue Dämmplatte. Also ich bin Fan, ich glaube, das ist die Studie des Jahres für mich.
Ist dann auch, wenn du gerade Haus gesagt hast, ne? Wenn man jetzt irgendwie eine Hausbesichtigung hat, 130 Quadratmeter, Home-Kino-Flair.
Ja, Home-Kino,
das kriegt eine ganz andere Bedeutung.
Stimmt. Home-Kino, wenn man den Popcorn-Geruch hat, ja. Zu jeder fünften Dämmplatte gibt es noch einen Beamer dazu für ihr Home-Kino. Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
Das Flair stimmt auf jeden Fall. Zieht aber bestimmt auch Schädling an.
Stimmt. Also das muss ja der Traum sein von jeder Maus, die sich da irgendwie durch die Wand gebissen hat und dann steht die vor der Dämmplatte und denkt, boah, nee, gar keinen Bock wieder auf Steinwolle. Und dann sieht die halt so eine riesige Popcornplatte und denkt so, Alter, das kann nicht die Realität sein, träume ich gerade?
It's heaven.
Und dann frisst sie sich kaputt.
Und dann holt sie ihre ganzen Mäusefreunde.
Genau. Ja, das ist vielleicht der Nachteil. Aber ich mag Mäuse.
Aber was passiert denn, also Popcorn kann ich mir vorstellen, das ploppt ja, es ist nicht besonders hitzebeständig, es verändert seine Form. Sind denn diese Platten dann nicht auch wahnsinnig gut brennbar?
Ach so, ja, könnte man meinen, aber das ist tatsächlich brandsicher. Also man hat das Material in Brennkammern getestet, wie man das macht in der Werkstoffforschung. Mhm. Und wenn das mit Hitze in Berührung kommt oder mit Feuer, dann wird das einfach hart und verhornt sich so ein bisschen. Also ich glaube, das kokelt dann einfach so ein bisschen an. Mhm. Ist nicht mehr so hübsch, aber das fängt nicht an zu brennen. Und vor allem wird es nicht auf einmal doppelt so groß, wie wenn man nochmal Popcorn irgendwo ins Öl schmeißt.
So wie das eine Einzimmerwohnung, eine Villa.
So geht's auch, ja. Ja, ich finde das ganz cool, wenn es mehr Materialien gibt aus so verrückten Sachen. Also ich meine, es gibt ja durch den Klimawandel gibt es jetzt die verrücktesten.
Viel Forschung, ja.
Ja, die verrücktesten Materialien werden jetzt irgendwie genutzt, um irgendwie alltägliche Sachen zu ersetzen. Mhm. Also Plastik, da gibt es ja irgendwie tausende Startups, die sagen, oh, wir machen jetzt Plastik aus, weiß ich nicht.
Aus Biomüll.
Oder aus Seetang gibt es auch Plastik. Oder also diese ganze Nachhaltigkeitskram, ich finde das irgendwie sehr, sehr spannend. Ich habe auch vor ein paar Jahren oder so gelesen, dass die Bäckereien, wenn die irgendwie Brot übrig haben am Ende des Tages, was nicht mehr verkauft werden kann, was hart ist, das, da gab es auch irgendwie einen Energietechniker, der dann diese Brote in den Bäckereien abgeholt hat und die dann als Brennstoff verwendet hat und dadurch dann wieder neue Energie rausgeholt hat. Also finde ich auch alles ein sehr spannendes Feld. Und vor allem auch mal, was ist das Wort? Logisch, nötig,
sinnvoll?
Sinnvoll, genau.
Sina, zum Abschluss noch eine ganz überraschende Studie.
Ja, Katzen sind Psychopathen, fand ich ja schon sehr überraschend, muss ich sagen.
Ähnlich überraschend. Besoffene überschätzen sich im Straßenverkehr.
Nein, ja. Damit hätte ich nicht gerechnet.
No shit. Nee, die Uni Wittenherdecke, die hauen tatsächlich öfter Studien raus zu Alkoholkonsum, Katerforschung und so weiter.
Okay, das muss ja eine lustige Uni sein.
Das ist, glaube ich, eine ganz lustige Uni. Und sie haben wieder eine rausgehauen, sage ich mal. Und zwar ging es darum, Menschen wurden dazu animiert zu trinken. Und dann sollten sie einschätzen, wann sie denn zu viel getrunken haben, sodass sie eigentlich zu viel Alkohol im Blut haben, um noch Auto zu fahren.
Also sie sollten selber sagen, jetzt habe ich zu viel getrunken, jetzt würde ich mich nicht mehr ans Steuer setzen.
So ist es.
Und das haben sie garantiert immer früh genug gesagt.
Absolut nicht.
Nee, absolut nicht.
Und
klar,
zwar
klar.
Männer und Frauen schätzen sich gleichmäßig schlecht ein.
Selbst die Frauen, ja?
Auch die Frauen.
Okay.
Auch die Frauen. Und also diese Studie, ne, die haben sich jetzt nicht einfach irgendwie vor das Bierzelt gesetzt und mal geguckt, was so rauskam.
Am Oktoberfest, genau.
Sondern die haben einfach tatsächlich 90 Teilnehmende gecastet mit guter körperlicher Fitness. Alle waren so um die 24 Jahre alt. Und sie sollten sich unter kontrollierten Bedingungen mit Pilz und Weißwein betrinken.
Das ist natürlich schwierig, wenn die auch noch alle durchschnittlich 24 waren, dann sind die ja auch genau im richtigen Alter, im Alkoholalter, würde ich sogar fast sagen.
Ja, aber gut auch vielleicht, dass es in die Richtung erforscht wurde.
Aber warum Pilz und Weißwein? Warum nicht Kölsch?
Warum eigentlich nicht Kölsch? Warum kein Rotwein? Und zwar, der Hintergrund ist, die Uni Wittenherdecke, ich habe ja schon gesagt, die hauen öfter mal so Studien raus. Und diese Studie, die jetzt gerade rauskam, das ist nur eine von mehreren, die aus einem Setup, das mal, glaube ich, vor 2 bis 3 Jahren gemacht wurde, entstanden ist. Und unter anderem wurde in diesem Setup auch untersucht, ist was dran an Wein auf Bier? Ne?
Das rate ich dir.
Ja, und Bier auf Wein, das lass sein.
Nee, es heißt Wein auf Bier, das rate ich dir und Bier auf Wein, das rate ich dir. Kennst du den noch nicht? Das kann nicht sein, dass du es nicht kennst. Okay, gut. Ja, ich wäre super bei der Studie gewesen.
Sie haben es auf jeden Fall da auch untersucht und da kam diese Getränkewahl zustande. Und Spoiler, sie haben übrigens rausgefunden bei dieser alten Studie, dass es überhaupt keinen Unterschied macht,
nee,
in welcher
Reihenfolge
und was man trinkt. Und jetzt kam auch raus, man kann sich jetzt nicht unbedingt besser kontrollieren, wenn man nur Bier trinkt. Man kann sich dann nicht besser einschätzen, als wenn man Wein trinkt.
Wenn man edler Weintrinker ist,
genau.
Wenn man feiner Herr ist, okay, ja.
Am Ende hast du genauso wenig Ahnung, wie viel Blut du eigentlich im, wie viel Alkohol du im Blut hast.
Wir haben hier übrigens, wir sind nicht Teilnehmer der Studie jetzt hier gerade, also wir sind eigentlich nüchtern. Wir sind
also
immer so.
Das ist auch sehr süß, der Studienchef, der hat erzählt, wie es so war, mit 90 Betrunkenen zu arbeiten und er meinte, Man musste wohl sehr aufpassen, dass sie nicht abhauen. Und aber auf der anderen Seite, dass sie auch um 1 Uhr nachts, als die Studie dann zu Ende war, auch wirklich alle brav nach Hause ins Bett gegangen sind.
Ach so, weil die Studie ja weiterging am nächsten Tag und so dann?
Nee, ich glaube, die hatten dann einfach halt Bock auf Feiern.
Ja, verständlich. Ja. Wahrscheinlich hat auch irgendwie alle halbe Stunde einer gesagt, ey Mama, Musik oder irgendwie sowas und man musste die dann immer wieder daran erinnern, dass sie nicht im Club sind.
Dass
Sie
eigentlich gerade eine Studie machen, genau. Das Ganze haben sie 2 Tage lang untersucht und wie sich die Leute eingeschätzt haben, war wirklich wahnsinnig schlecht. Am ersten Tag 40% haben nicht richtig einschätzen können, ob sie gerade eigentlich schon die gesetzliche Promillegrenze zum Autofahren erreicht haben oder nicht. Und am zweiten Tag waren es mehr als die Hälfte, die daneben lagen.
Ja, okay, die hatten ja dann auch noch Restalkohol, muss man wahrscheinlich dazu sagen.
Vielleicht hatten sie noch Restalkohol, aber auch das hätte man messen können. Aber also in Deutschland ist ja eigentlich 0,5 Promille, die lagen da wohl ziemlich daneben.
Die lagen ziemlich daneben. Aber also was ziehen wir jetzt daraus? Also haben die denn wenigstens irgendwelche Lösungsansätze gesagt? Wie können sich Betrunkene besser einschätzen? Also eigentlich gilt für mich ja klar die Regel, sobald ich das Glas in der Hand habe und einen Schluck getrunken habe, setze ich mich in kein einziges Auto mehr, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, man kann sich einfach nicht mehr einschätzen. Da brauche ich jetzt nicht diese Studie.
Ja, aber ich würde mich auch nur noch auf die Rückbank setzen, wenn dann.
Ja, genau.
Auto ist okay, aber nur Rückbank.
Nicht mal Beifahrer sind.
Zu gefährlich. Der Studienchef sagt, ja, man müsste es einfach besser lernen, sich einzuschätzen. Und ich zitiere, es wäre sinnvoll, bei Aufklärungskampagnen erfahrbar zu machen, wie schnell denn das eigene Limit in Sachen Fahrtüchtigkeit erreicht ist, etwa durch Teststationen in Bereichen, wo Alkohol getrunken werde.
Das wäre doch schön.
Also
ich mir schön vor.
Ich stelle mir auch vor, also ne, ich hatte so Aufklärungstage in der Schule damals, irgendwie mit 16, 17 zu Alkohol. Das würde diese Tage attraktiver machen.
Absolut. Das ist aber natürlich nicht so die beste Idee, würde ich sagen. Aber auf so einer Partymeile könnte ich mir das auf jeden Fall besser vorstellen, ne? Wenn irgendwie auf den Ringen in Köln dann auch ab und zu so, so eine Station da steht und sagt, hey du, möchtest du mal einschätzen, ob du noch fahren kannst oder ob du dich lieber in die Bahn setzt? Und so, ja klar, ja klar.
Stuttgart, Schlossplatz.
Ja, finde ich eigentlich ganz nett. Aber was geht denn, wie gut geht denn Wein und Bier in den Kopf eigentlich? Also ist das egal?
Es ist ungefähr, also es ist egal. Also die Teilnehmer haben 4 Flaschen Bier über gut 2 Stunden getrunken.
Über 2 Stunden?
Ja. Das okay. ist, ich finde, also 4, also es waren jetzt keine Kölsch.
Damit meinte ich, dass es, ach so.
Okay. Es waren schon kleine Flaschen, also auch keine bayerischen Flaschen, sondern die 0,3er. Es ist eigentlich nicht so viel vom Gefühl her.
Nein, überhaupt nicht.
Aber es geht schneller, als man denkt. Und bei Wein war es so eine kleine Flasche Wein auch in 2 Stunden.
Na gut, okay, lassen wir mal so stehen. Aber ich finde es witzig, dass solche, also das sind ja wahrscheinlich Mediziner, das ist eine medizinische Studie.
Es ist
ne?
eine Medizinstudie.
Das ist wieder das Übliche. Ne? Also ich kann leider nur aus eigener Erfahrung sprechen, dass diese ganzen Mediziner, das ist mir irgendwann später aufgefallen, die sind ja wirklich krass, wenn es ums Feiern geht. Ne? Mhm. Es gibt ja auch diese Medi-Meisterschaften und sowas, ne? Wo wirklich aus ganz Deutschland ganz viele MedizinstudentInnen zu einem Platz pilgern und dann ein Festival haben. Da denke ich immer, das kann ja nicht wahr sein. Wieso kriegen die PhysikerInnen das eigentlich nicht auf die Reihe?
Aber okay, oder die Medien. Kulturwissenschaftler.
Ja, richtig, genau. Aber die können halt, also die haben Ahnung. Denen glaube ich bei der Studie. Nicht nur, weil sie es studiert haben, sondern weil sie auch Ahnung haben.
Ich kann das auch belegen. Ich habe jahrelang hinter der Bar gearbeitet, auf Medi-Partys.
Auf Medi-Partys,
die waren mit immer am härtesten. Die Medis wissen halt auch, was sie dann tun müssen am nächsten Tag, um wieder gut aus dem Bett zu kommen, nicht wahr?
Die fangen schon mit Selbststudien während dem Studium an.
Ja, genau. Können wir natürlich heute Abend auch mal überlegen, ob wir noch mit einer Studiengruppe 2 Personen...
Ja, ich wäre dann bei der Gin Tonic Studiengruppe dabei, würde ich sagen.
Okay, genau. Ich muss mal gucken. Bei mir ist mittlerweile so ein leichtes Weinschörlchen reicht dann schon, dann bin ich müde.
Okay, okay. Ja. Schätzen wir einfach nach jedem Schluck nochmal neu ab.
Wir schätzen nach jedem
Studie
Schluck ab.
Studie N gleich 2. Das machen wir.
Das war Fakt ab für heute. Eine Woche Wissenschaft, die Woche mit Julia Nestlin und mit
Sina Kürz.
Wir haben heute drüber gesprochen, wie wir Einkaufswegen schieben sollten, um mehr einzukaufen oder um doch mehr weniger einzukaufen.
Und wir haben auch darüber gesprochen, dass Katzen tatsächlich aus menschlicher Sicht gesehen auf dem Psychopathie-Level sehr weit oben stehen. Wer hätte es gedacht?
Ich habe gelernt, dass ich für meine zugige Altbauwohnung mir mal ein paar Popcorn-Dämmplatten besorge.
Genau, und ich habe überraschenderweise festgestellt, wenn man getrunken hat, kann man sich selber sehr schnell überschätzen. Wer hätte es gedacht?
No shit.
No shit, fucked up. Tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.
Ciao.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.